Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Freitag, der 5. April 2024. Ja, wir sind im April, der macht, was er will. Andreas groß angekündigtes Schneeereignis hat fast nicht stattgefunden. Guten Morgen, Herr Meteorologe.
Ja, guten Morgen und wieder völlig getäuscht. Stimmt aber, dieses Weather Statement sagte ganz deutlich, es würde hier einen ganz großen Schnee geben. Aber das Spiel ist auch nicht vorbei, denn wir haben draußen tatsächlich eine leichte Schneedecke, aber es ist zu warm, 2 bis 3 Grad, das matscht dann gleich wieder weg. Also ihr versäumt nichts hier, hier ist kein besonders schönes Wetter. Den See sehen wir auch nicht, also der ist irgendwo hinter dieser Nebelschwadendecke und so weiter. Aber wir sitzen hier schön gemütlich drin und genießen auch einen solchen Tag.
Ja, sehr schön. Also ihr Lieben, wir fangen mal gleich an, denn es gibt viel zu melden. Zum Beispiel hat die New York Times einen Artikel veröffentlicht und hat Kanzler Olaf Scholz als den unbeliebtesten Regierungschef der westlichen Welt eingeordnet. Das hat die Bild gemeldet. Und ja, also was schreiben die? Olaf Scholz, Unbeliebtheitsranking westlicher Staatsoberhäupter und Regierungschefs ganz oben. 73% der Befragten seien unzufrieden mit dem Kanzler, zeigt eine Grafik der Zeitung unter Berufung auf Daten des amerikanischen Business Intelligence Unternehmens Morning Consult, das regelmäßige Online-Befragungen zur Beliebtheit verschiedener Staatsoberhäupter durchführt. Ja, und damit liegt Herr Scholz noch in der Unbeliebtheit vor Frankreichs Präsident Macron, vor Südkoreas Präsident, vor Japans Premier und es gibt noch viele andere. Joe Biden ist beliebter als Scholz. Er liegt, glaube ich, bei ca. 56% Unbeliebtheit, heißt es, während Herr Scholz eben weit über 70 liegt.
Naja, das ist aber nicht neu, dass Herr Scholz unbeliebt ist, ja nicht nur bei den eigenen Bürgern, sondern auch bei den anderen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass jetzt dieses Thema rauskommt und nicht beispielsweise vor 3 Monaten. Jetzt, nachdem Herr Scholz gesagt hat, er wird keine dieser Waffensysteme, diese Taurus liefern, jetzt kommt plötzlich diese Unbeliebtheitsskala noch raus und das suggeriert natürlich, als hätte es etwas damit zu tun. Und das ist so ziemlich der einzige Punkt, wo die meisten Menschen, die ja auch eine Rolle spielen sollten in der Demokratie, mit ihm übereinstimmen. Das heißt, die Beliebtheitsskala oder die am wenigsten Unbeliebtheit von Olaf Scholz war wahrscheinlich zurzeit noch niemals so hoch wie jetzt. Das heißt, er ist im Verhältnis beliebter, als es noch vor 3 Monaten war. Aber jetzt kommt man mit dieser Geschichte raus. Wahrscheinlich hängt das mit dieser Taurus-Geschichte zusammen, weil die Kriegstreiber natürlich sehr, sehr klare Ansage wollen. Krieg, Krieg und nochmals Krieg.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Hier werden andere Gründe genannt, warum solche Leute wie Herr Scholz so unbeliebt geworden sind oder eben auch andere Regierungschefs. Das läge zum einen an der Inflation, die für steigende Preise sorgt. Das zweite sei die Einwanderung. Besonders illegale Immigration verstärke einen Eindruck von Chaos und Gesetzlosigkeit, schreibt die New York Times. Und das führe dann letztendlich auch zu mehr Unterstützung für rechte Parteien.
Naja, das stimmt ja auch. Das ist nicht die Frage. Die Frage, die sich hinstellt, ist eben, das ist nichts Neues. Es kommt jetzt genau in diesem Zusammenhang, wo wir in dieser Kriegstreiberei stecken. Das meine ich damit, dass Scholz ein Versager ist aus meiner Sicht, der bisher noch nichts wirklich Großes geleistet hat, außer viel kaputt gemacht. Insofern hat er eine Menge geleistet. Ich weiß nur nicht, für wen er manchmal arbeitet. Die Frage stelle ich mir ständig. Für wen arbeitet er? Fürs Volk kann es nicht sein. Das ist eindeutig aus meiner Sicht. Aber so ist es eben halt. Und jetzt kommt aber dieser Bericht, wo er genau an einer Stelle mal vielleicht zufällig eine richtige Entscheidung trifft, zumindest noch keine Taurus-Raketen, um den Krieg eskalieren zu lassen, nach Russland zu schicken. Und das finde ich zum Beispiel gut.
Also heute hast du ja richtig Nachdruck hier. Das, so kennt man das gar nicht. Also so richtig eins nach dem anderen abarbeiten hier. Okay, dann gehen wir gleich ins nächste Thema. Und wir hatten ja am Mittwoch ausgiebig darüber gesprochen, dass also einige Journalisten, aber auch andere technische Mitarbeiter, Moderatoren bei den Öffentlich-Rechtlichen ein Manifest veröffentlicht hätten, Etwa 100 haben sich mit ihrem Klarnamen dazu bekannt. Andere Dutzende haben sich nicht getraut, ihren Namen dazu zu schreiben, haben das anonym gemacht und haben sich geäußert zu den Zuständen und Umständen in den Funkhäusern, in den, wie einer das ausgedrückt hat, Erziehungsanstalten, wo eben keine freie Meinungsäußerung der Redakteure beispielsweise oder auch anderer Mitarbeiter möglich wäre, sondern dass, ich fasse es mal salopp zusammen, von oben herunter regiert wird und Widerspruch kaum geduldet wird. Und ja, was ist da jetzt rausgekommen? Es wird widersprochen. Und zwar die Redakteursausschüsse von ARD und ZDF, die widersprechen. Und es wurde ja in dem Papier betont, dass man eben also beklagt, dass eine richtige fruchtbare Diskussion nicht möglich ist. Und nun, wie gesagt, meldet sich aber der Redakteursvertreter oder die Vertretung, nämlich mit Gegenwind. Und da heißt es, es sei falsch, dass in den Sendern nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreitet würden. Und das ist gestern mitgeteilt worden von der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse bei ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle. Man widerspreche dem Papier in wesentlichen Punkten. Andreas, ist das überraschend? Ist das eine Verzweiflungstat? Ist das Chuzpe? Setzt man sich mit dem Hintern einfach drauf auf diese Kritik? Wie würdest du das einordnen?
Naja, also überraschend war es natürlich nicht. Wenn man ein, ich sag mal, Betonkopf geführtes Unternehmen hat, welches man auch noch Anstalt nennt. Anstalt, Sendeanstalten haben ja schon etwas Autoritäres und Erzieherisches. Es handelt sich um eine Anstalt. Dann erwartet man so etwas auch. Und man macht sich das natürlich auch ganz geschickt und sagt, ja, natürlich gibt es keine offizielle Anordnung von Begrenzungen der Themen oder wo man eben halt über bestimmte Dinge nicht reden darf. Aber genau darum geht es ja gar nicht. Es sind ja eben halt diese subtilen, untergeordneten, unterschwelligen Anordnungen, die eben halt zu bestimmten Verhaltensmustern führen, die Journalisten dann dieses System annehmen und sich selbst dieser Zensur unterwerfen. Das heißt, dieses perfide Spiel der Nicht-Objektivität ist schon klar strukturiert und man kann es auch sauber analysieren, aber man muss genauer hingucken. Da gibt es kein Papier, ihr dürft jetzt nicht mehr das, ihr dürft nicht mehr das. Lediglich bei den Rundfunkstaatsverträgen, da steht zum Beispiel drin, dass US-Werbung oder US-Kritik oder Kritik gegenüber der Europäischen Union nicht erlaubt ist.
Ja gut, darüber haben wir ja hier auch schon gesprochen. Das ist in den Rundfunkstaatsverträgen ist das ja auch verankert, dass man eine gewisse politische Gesinnung an den Tag legen muss. Und wahrscheinlich meinen diese Redakteursausschussmitglieder auch, ja, und damit muss man halt leben. Das darf man nicht kritisieren. Das ist sakrosankt. Also wörtlich heißt es in diesem Statement, der Eindruck, dass in den Sendern nur vorgegebene Meinungen diskutiert und verbreitet würden und nur Mainstream-Themen und Berichterstattung stattfinden könnten, ist falsch. Es heißt es weiter, gebe überall eine lebhafte Streitkultur, bei der alle Meinungen geäußert würden. Ja, aber welche da am Ende sich durchsetzt, ist immer dieselbe. Aber man ist hier weiter der Meinung, die Berichterstattung finde grundsätzlich nach journalistischen Prinzipien statt. Die Redakteursausschüsse in den Häusern werden aus jeweils gewählten Vertretern der Redakteure gebildet. Also ich kann ja mal meine eigene Erfahrung hier kurz wieder einbringen, wie ich das öfter an solchen Stellen tue. Meine Erfahrung ist komplett anders. Ich durfte meine Meinung nicht äußern. Und wenn ich sie hätte weiter äußern wollen, hätte ich das Feld räumen müssen, was ja denn auch passiert ist, weil ich meine Meinung weiter frei äußern wollte.
Ja, und das ist auch letztendlich bekannt. Was interessant ist, dass hier dieses Paradoxon deutlich wird. Und das ist auch jetzt die Ursache dafür, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich ihr eigenes Grab schaufeln. Solange nämlich da oben diese Betonköpfe immer noch behaupten, nein, nein, das ist ja alles gar nicht so, solange glauben Sie vielleicht, einen Dienst zu leisten gegenüber Ihrer Institution, aber es ist ein Bärendienst. Dieser Dienst führt nämlich dazu, dass immer deutlicher wird, wie reformunfähig diese Systeme sind und schlichtweg abgeschafft gehören. Und je länger Sie auf diesem hohen Ross dieser Hybris sitzen bleiben und einfach behaupten, das Gegenteil von dem, was die Mitarbeiter jeden Tag erleben müssen, nämlich was die Wahrheit ist, weil sie sich abgelöst haben von ihren eigenen Mitarbeitern, ja, je näher kommt jetzt auch der Untergang letztendlich, wo man sagt, Stopp, aus, Ende, die werden abgeschaltet.
Wir werden es sehen. Wir beobachten es geduldig alles weiterhin und versuchen die Dinge hier an euch weiterzugeben, vielleicht auch immer mal ein bisschen tiefer geschaut oder gedacht oder gesagt, um dann auch die Hoffnung hegen zu dürfen, dass ihr selber euch mit den Themen weiter auseinandersetzt und eben auch aufgrund eurer Recherchen und dann entsprechenden Erfahrungen, auch Empfindungen, die ganz wichtig sind bei der Einordnung, nämlich dieses Gefühl, stopp, hier stimmt doch was nicht, dem zu folgen, um dann eben zu eigenen Ergebnissen und Einordnungen zu kommen. Ja, und es gibt ja auch die Aufarbeitung der RKI-Protokolle. Da hatte ja Paul Schreier und sein Multipolar-Magazin vor, ja, was war es, vielleicht 2 Wochen, also wirklich mit einem Hammersignal die Dinge erzwungen, dass sie veröffentlicht werden. Das RKI hat immer noch viel geschwärzt. Man hat versprochen, ja, da soll jetzt noch ein bisschen entschwärzt werden, hat Lauterbach beispielsweise versprochen. Aber rausgekommen ist, dass die Maßnahmen, die Lockdown-Maßnahmen, der Impfdruck und so weiter in einer Art Hybris offenbar auch entstanden sind, natürlich nach vorgefertigten Papieren, die man immer begeisterter, Andreas, umgesetzt hat. Wenn es also vorsichtig hieß, ja, also man muss da vorsichtig herangehen mit den Verboten, dann ist, man hat das Gefühl gehabt, mit großer Freude noch einer draufgesetzt worden, mal gucken, wie weit wir gehen können. Und sie sind sehr weit gegangen.
Naja, die Tendenzen in der Geschichte sind ja auch immer deutlich, dass ganz schnell ein ideologischer Wahn entsteht. Und aus meiner Sicht waren die Sinne so gestört, dass sie wahnsinnig wurden. Und dieser Wahnsinn, der da gemacht wurde, das heißt, die Menschen wurden nur noch durch Ideologie und durch Wahnvorstellungen getrieben. Und das in den obersten Etagen der Politik und auch der führenden Schauspieler, Musiker und so weiter, die sich hingestellt haben und haben völlig kritiklos, ohne jedwede Ahnung, einfach die Dinge rausposaunt, die emotional sie berührten, was natürlich jetzt auch die Frage stellt, wie schätze ich diese Leute intellektuell eigentlich ein? Ich musste da viele Bilder komplett neu ordnen über die Intelligenz, die ich bestimmten Leuten zugeschrieben habe. Eigentlich tragisch und aber auch gut und auch es ist natürlich auch klärend. Aber ich gehe mal davon aus, es geht jetzt darum, dass dieser ideologische Wahn jetzt auch in die Aufarbeitung gehört und zwar juristisch.
Ja, und Tichys Einblick hat da etwas Spannendes gemacht. Wir stellen das Video nachher ein. Und zwar ist auch die Forderung laut geworden in einer Diskussionsrunde, die Tichys Einblick veröffentlicht hat, dass nämlich der Oberregierungsrat Stefan Kohn rehabilitiert werden muss. Denn er war derjenige, der im Innenministerium zuständig dann eben auch für Krisen, Bearbeitung, Referat Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Hier habe ich es. Das war das Referat KM4, Abteilung 4, Schutz kritischer Infrastrukturen. Und er hatte damals schon 2020 gewarnt, hatte sich einige Experten, Virologen, Immunologen, Mediziner aller Art, aber auch welche, die die Wirtschaft einordnen konnten, wie Professor Homburg beispielsweise. Und die haben nun alle gewarnt und haben gesagt, wenn diese Lockdown-Maßnahmen fortgeführt werden, dann bedeutet das nichts Gutes für die Menschen, für die Gesundheit, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Finanzen. Und was hat man mit Stefan Kohn gemacht, der diesen Warnschuss abgegeben hatte, der übrigens auch nicht sagte, dass er irgendwie ein Krisenmanagement gemacht hätte, sondern er hätte einfach seine Arbeit getan, nämlich wenn man im Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz tätig ist, dann heißt das, dass man eine Krise managen, ordentlich managen und die Bevölkerung schützen soll. Und der ist halt hinaus empfohlen worden, kämpft heute immer noch um seine Pension und um seine Rechte. Und hier heißt es in diesem Gespräch, dass dieser Mann unbedingt rehabilitiert werden muss.
Ja, ich habe ihn ja so ein bisschen als den deutschen Julian Assange bezeichnet. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so überzogen, denn er hat sich getraut, nachdem er die Hammer-and-Dance-Papiere entdeckt hatte, hat er erkannt, dass die mathematische Stochastik, also die statistischen Manipulationen, eindeutig falsch waren, also eindeutig eben halt gefärbt waren in Richtung einer bestimmten Politik. Und da brauchte er nur noch eins und eins zusammenzählen in Verbindung mit dieser Agenda, die Menschen in die Angst zu treiben, bewusst, und zwar über das deutsche Innenministerium unter der Leitung von Horst Seehofer. Und all die anderen Politiker und weltweiten Regierungen, die diese Informationen auch alle bekommen haben, nämlich diese Marketingstrategie, Menschen weltweit in die Angst zu treiben, um die Statistiken, die gefälscht waren, wie wir heute wissen, mathematisch falsch waren und eben halt wissenschaftlich die Standards vermissen lassen hatten. Das ist jetzt das Problem, was jetzt dann natürlich hochgekommen ist. Und aus diesem Grunde gehört jetzt natürlich Stefan Kohn definitiv in eine Rehabilitation. Und diejenigen, die ihn damals so an die Wand gespielt haben und diejenigen, die nachweislich gelogen und betrogen haben, der Stefan Kohn ist derjenige, der jetzt eigentlich in die Geschichtsbücher eingehen muss als derjenige, der die Fahne hochgehalten hat, während die Verbrecher, um es mal deutlich zu brechen, zu sagen, Herr Dr. Günther Frank sprach ja von einem Staatsverbrechen bei dieser ganzen Corona-Politik. Also da muss alles neu geordnet werden.
Ja, und das ist natürlich auch eine Riesenarbeit, die übrigens, wir kommen da gleich noch zu, auch in anderen Ländern jetzt loszugehen scheint. Auf jeden Fall wird ja der Druck dieser RKI-Files offenbar immer härter, auf die ja noch vor kurzer Zeit sich praktisch überbietenden prominenten Hetzer, kann man nicht anders sagen, gegenüber den Menschen, die verweigert haben, die Maßnahmen oder die Spritze. Man hört jetzt aber, vor allem seit Schreier das hier veröffentlicht hat, kaum noch etwas, ne, zu diesen Statements. Und ich habe das Gefühl, die Herrschaften aus der Prominenz ducken sich jetzt weg.
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Man hatte ja, und das ist vielen schon wieder in Vergessenheit geraten, die Menschen dramatisch diffamiert, die erkannt haben, dass es sich bei der offenbar mit gigantischen Finanzmitteln vorbereiteten Covid-Spritzenshow, die man gemacht hatte, gar nicht um eine Impfung handelte, sondern um einen genetischen Eingriff. Und viele Prominente haben diese Pharmaindustrie gesteuerte Propaganda, wie wir heute beweisen können, noch befeuert, indem sie die wachen Köpfe der Verweigerer schlicht diffamierten. Und soll es jetzt aber primär um ein paar politische Prominente gehen, die in einer ganz besonderen Pflicht ja gegenüber dem Bürger stehen, ja sogar vereidigt werden.
Ja, es ist ja, also alles, was wir jetzt erleben und erkennen dürfen, ist nämlich, dass es ein historischer Vorgang ist. Dass viele bekannte Persönlichkeiten bei der Durchsetzung totalitärer Entscheidungen einfach kräftig mitgemischt haben. Ich glaube, da hat jeder von uns auch seine Beobachtungen gemacht und die eine oder andere Enttäuschung wegstecken müssen, die man so hat, auch mit den Menschen. Also auf jeden Fall ist es ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte dieses Landes, dass kräftig mitgemischt wird. Auf jeden Fall ging es bei dem Ganzen um das Ziel, Ungespritzten das Leben schwer zu machen, sie auszugrenzen. Und jetzt kann man gucken, heute wollen viele dieser aktiven Mithetzer nichts mehr davon wissen. Die Berliner Zeitung, die hat sich die Frage gestellt, wo diese Leute denn jetzt sind, nachdem die RKI-Lügen und deren angeblich wissenschaftliche Entscheidungsstrukturen aufgeflogen sind.
Naja, die Politiker, die glauben, ich sehe das bei der Frau Büchs, die habe ich ja irgendwie gefressen von der ethischen Kommission, die ja gesagt hatte dann auch, oder wie sie sich an die Wand gespielt fühlt und eben halt unter diesen Generalverdacht kommt. Und sie hat ja sogar die Presse bedroht, ihr seid mit dran, wenn die Wahrheit hochkommt. Also Da fühlt man ja wahrscheinlich auch so eine Art Ausgrenzung. Aber die Politiker, die sich heute ausgegrenzt fühlen wegen dieser RKI-Files, das ist ja überhaupt kein Vergleich gegenüber den Menschen, die man damals eben halt wirklich ausgegrenzt hat, einfach weil sie sich diese genberatenden oder genmanipulierenden Spritzen nicht geben lassen haben. Der damalige Tenor war ja, dass Ungeimpfte die Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Ich meine, das sind schon Vokabeln, die da gefallen sind. Und sie dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren. Mit dieser Vokabelart wurde gearbeitet und das ist mehr als Ausgrenzung. Die Geimpften werden mehr Rechte haben als die Ungeimpften. Und wir sollten niemals vergessen, wer so etwas gesagt hat. Das waren nämlich Politiker aller etablierten Parteien, sowohl der Union als auch der SPD, der FDP und der Grünen.
Ja, und während der Pandemie hatte sich die Politik ja ein offensichtliches Ziel gesteckt. Es sollten große Massen an Menschen dazu gebracht werden, sich in Anführung impfen zu lassen, trotz möglicher, damals noch nicht ausreichend erforschter Nebenwirkungen. Wir kommen übrigens gleich am Beispiel USA zu diesen Nebenwirkungen, das ist hochspannend. Und ebenfalls nicht bekannt war damals, ob die sogenannte Impfung die Ansteckung anderer überhaupt verhindern konnte. Und sie kann es übrigens nicht. Das ist ja nun mittlerweile überall bekannt.
Genau, und jetzt scheint sich der Wind zu drehen, endlich. Die Linke und die FDP, die fordern die Einrichtung einer sogenannten Enquete-Kommission, um die Pandemie aufzuarbeiten. Wirtschaftsminister Robert Habeck, der kündigte gegenüber der Bild-Zeitung eine Phase des Nachdenkens an über die schwere Pandemiezeit mit all ihren Auswirkungen. Wie gnädig. Das ist natürlich eine Gelegenheit, jetzt hier wirklich mal für uns zurückzublicken. Wie äußerten sich Politiker konkret über die Lockdowns und die Impfung? Die Frage ist auch, was würden sie heute wieder so sagen und was würden sie heute zurücknehmen?
Ja, die Frage ist übrigens nicht unberechtigt, denn man fängt ja schon wieder an verschiedenen Ecken an, reden wir auch nachher noch drüber, neue Dinge zu schüren und zu Geheimnissen. Also, lass uns noch mal in die BZ gucken, in die Berliner Zeitung. Da gibt es konkrete Beispiele der Diffamierung durch prominente Personen. Weil die Politiker ja gern auf den Zeitfaktor setzen, damit dieses Staatsverbrechen, das hat ja Gunter Frank so es als solches bezeichnet, dass das möglichst vergessen wird. Also, am 29. Juli 2021 wurde zum Beispiel der damalige Grünen-Vorsitzende Robert Habeck von Fernsehreportern in seinem Heimatdorf Heikendorf in Schleswig-Holstein interviewt. Und da hat er gesprochen über die Corona-Maßnahmen an Schulen. Man trage die Pandemie auf dem Rücken der Kinder aus, weil die Erwachsenen zu lahm sind, sich impfen zu lassen. Das hat Habeck gesagt. Und dann hat er angefügt, also Leute, Spritze in den Arm. Das ist das Fazit des heutigen Superministers gewesen. Aber bei der Impfung der Erwachsenen wollte Habeck es denn trotzdem auch nicht belassen. Er drängte die Ständige Impfkommission, die STIKO, beim Robert-Koch-Institut dazu, wörtlich, mal ein bisschen in die Gänge zu kommen. Diese sollte ihre zögerliche Haltung zur Impfung von Kindern über 12 Jahren, sagt er wörtlich, noch einmal überdenken. Die vermeintliche Position der Experten, die gesagt haben, wir haben nicht genügend Daten, wir können uns dazu nicht äußern, sei, sagt Habeck damals, angesichts der Dringlichkeit der Lage keine gut genug Haltung.
Oh, das ist original, gut genug. Im Klartext. Der damalige Grünen-Chef forderte seinerzeit von den Experten der STIKO, sie sollten möglichst schnell eine Impfempfehlung für junge Jugendliche ausarbeiten, obwohl die Datenbasis dafür fehlte. Also sorgfältig zwischen Nutzen und Risiko einer solchen Impfung abzuwägen. Das sind schon gewaltige Vorgänge, auch wenn das so bekannt sich jetzt alles klingt. Doch dann ging es schneller als erwartet. 2,5 Wochen später gab die STIKO eine Impfempfehlung für diese Altersgruppe ab, auch ohne den drängenden Grünen-Chef. Und Robert Habeck sagte dann im Sommer 2021, die Geimpften werden mehr Rechte haben.
Ja, wir erinnern uns mit Grausen daran. Und Es ging ja noch weiter. Dieser Herr Habeck hat ein halbes Jahr später im Bundestag dafür plädiert, eine allgemeine Impfpflicht in Angriff zu nehmen, also einen massiven Eingriff in die Grundrechte der Bürger. Und sein Plädoyer lautete wörtlich: Stimmen Sie deswegen für einen Antrag, der die Herdenimmunität in Deutschland hochhält, damit wir das Virus besiegen können.
Ja, und spannender war natürlich, dass man damals wissenschaftlich aber schon anzweifelte zur gleichen Zeit, dass sich durch eine Durchimpfung eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus überhaupt nicht erreichen lässt. Es ging Habeck also darum, eindeutig, wie man heute sagen kann, aus meiner Sicht zumindest, die Menschengrundrechte mit Füßen zu treten im Interesse der Pharmaindustrie. Und das ist der eigentliche Vorwurf, der hier im Raum steht. Und heute duckt sich der Habeck feige weg, wenn es um das Thema geht. Keine großen Sprüche mehr. In anderen Bereichen ist er natürlich immer noch aktiv, wo er da die ganzen Schäden noch nicht beendet hat. Aus meiner Sicht baut er auf die Trägheit der Bürger, die sich mit Ablenkungen von diesem Thema immer mehr entfernen. Und so kann er dann vielleicht den Kopf aus der Schlinge ziehen. Das ist wahrscheinlich seine Hoffnung. Das ist aus meiner Sicht übrigens ein menschenverachtendes Bild eines Robert Habeck.
Ja, damals wollte er das Virus besiegen, heute will er die Russen besiegen. Also irgendwen scheint er ja auch immer besiegen zu wollen, der gute Herr Habeck. Die Wirtschaft hat er schon besiegt, den Industriestandort Deutschland hat er auch schon besiegt. Kommen wir vielleicht heute auch noch dazu. Also es ist schon ein schwieriges Thema mit Herrn Habeck. Aber es gibt noch einen weiteren Politiker, der sich während der Pandemie fast täglich, während der Pandemie fast täglich zu gesundheitspolitischen Fragen geäußert hatte. Das ist nämlich Karl Lauterbach, der heutige Gesundheitsminister. Die Berliner Zeitung wollte von ihm wissen, warum er sich in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hatte und warum er dann als Gesundheitsminister darauf drängte, man müsse die allgemeine Impfpflicht schnell beschließen. Man dürfe nicht darauf warten, dass sie, seine Worte, überflüssig werde. Das hat er im Januar 2022 gesagt.
Naja, und hierbei muss man sich natürlich noch mal in Erinnerung rufen, was Lauterbach im Mai 2020, also zwei Jahre davor, noch schrieb. In einem Tweet, da schrieb Lauterbach, eine Impfpflicht ergebe bei Covid so wenig Sinn wie bei der Grippe. Das erklärte er übrigens so. Wenn die Impfung gut wirkt, dann wird sie auch freiwillig gemacht. Dann ist also keine Impfpflicht nötig. Klingt ganz vernünftig, was er damals sagte. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat, sagt er weiter, das ist wörtliche Rede, oder nicht so gut wirkt, dann verbietet sich eine Impfpflicht. Daher ist eine Impfpflicht nie sinnvoll. Zitat Lauterbach. Stellen wir dann dagegen, was Herr Lauterbach, der bekannt ist für seine permanenten widersprüchlichen Aussagen, im Februar 2022 herausposaunte. Da sagte er, es reicht nicht, den Ungeimpften nur auf die Nerven zu gehen. Er präzisierte sogar, ich bin ein klarer Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht. In der Bundestagsdebatte um die allgemeine Impfpflicht, da war er sich sogar sicher, wenn sich niemand hätte impfen lassen, hätten wir eine lupenreine Katastrophe, dann befände sich nämlich das Land im totalen Lockdown. Diese ganzen Aussagen sind natürlich komplett widerlegt mittlerweile, aber es ist nicht das Einzige bei ihm.
Sprach König Lauterbach. Und die Berliner Zeitung hatte das Bundesgesundheitsministerium angefragt über die Gründe für seine Kehrtwende. Und eine Woche danach ist bei der Redaktion noch immer keine Antwort eingetroffen, heißt es in diesem Artikel. Diese Anfrage ist übrigens auch an Robert Habeck gegangen. Ja, auch da steht eine Antwort noch aus. Vielleicht sind sie ja auch noch im Osterurlaub. Aber vielleicht hast du auch recht. Und sie ducken sich weg. Drei weitere Politiker meldeten sich auf Anfrage der Berliner Zeitung ebenfalls nicht zurück. Zum Beispiel CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, die FDP-Europawahl-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, da fällt mir wieder der Oberaffe ein, der als die Tigerin kommt, ja, weg ist auf einmal. Ne? Und ich stelle euch dieses Oberaffen-Märchen, es ist gar kein Märchen, stelle ich euch nachher ein, von Manfred Küber. Ich habe es irgendwann eingelesen. In diesem Zusammenhang passt es wieder wie die Faust aufs Auge. Ja, und Friedrich Merz zum Beispiel, der hat Ende November 2021 bei Lanz gesessen im ZDF und gesagt, man sei an einem Punkt, wörtlich, an dem unser Land in Geiselhaft genommen wird, von den Corona-Leugnern und den Impfgegnern. Und gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland forderte er, Ungeimpfte sollten im Rahmen einer flächendeckenden 2G-Regelung aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Und auf Anfrage erhielt die Berliner Zeitung keine Rückmeldung aus der CDU-Pressestelle zu diesen Äußerungen ihres Bundesvorsitzenden.
Also wenn man sich diese Worte mal auf der Zunge zergehen lässt, also in Geiselhaft zu sprechen durch Corona-Leugner und Impfgegner und sie aus dem öffentlichen Leben auszuschließen. Nichts anderes wäre ja, wenn jetzt, nachdem nämlich die Daten klar gelogen waren und wir wissen, dass die Tatsachen andere waren und hier der Vorsatz im Raum steht, dann müsste man jetzt natürlich auch sagen, diejenigen, die das zu verantworten haben, die müssten auch aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen werden, zum Beispiel in Form einer Haftstrafe, wobei hier natürlich ganz klar eine Unschuldsvermutung gilt. Es geht nicht um Rache, es geht um Rechtsstaat. Also Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die forderte sogar drakonische Strafen damals gegenüber den Menschen, die sich gegen eine Genspritze entschieden hatten. Im November 2021, da sagte sie zum Beispiel gegenüber der Welt, Menschen, die sich weigern, geimpft zu werden, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren dürfen und deshalb auch mit entsprechenden Regeln konfrontiert werden. Gegenüber den Menschen, die gefälschte Impfnachweise für den Zugang zu 2G- bzw. 3G-Bereichen benutzten, da forderte sie drakonische Strafen. Welche Strafen sie damals meinte und wie sie heute zu ihren Aussagen steht, dazu gab sie auf Anfrage der Berliner Zeitung ebenfalls keine Stellungnahme ab. Man wundert sich immer, wie schnell man dabei ist, Antworten zu geben, aber jetzt sind unangenehme Antworten. Da duckt man sich nur noch weg. Sowas von feige.
Ja, also der Berliner Zeitung sei auch Dank für diese tolle Recherche. Das ist ja immer, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ja viel Arbeit, wenn man sich ransetzt und sagt, okay, ich suche jetzt mal Aussagen von dem und dem Politiker und setze die in den Kontext zu heute. Was sagt er eigentlich heute? Wo hat er was gesagt? Muss ich bei der Welt, bei der Bild, beim Handelsblatt suchen, beim Spiegel, bei der ARD, beim ZDF? Ja, das ist richtig viel Arbeit, weswegen wir solche Beiträge hier auch gerne ein bisschen in die Länge auseinanderziehen. Damit wird tief hineingeleuchtet in den Sumpf, in den Matsch. Übrigens wurden natürlich mehrere Politiker von der Berliner Zeitung angefragt, wie sie heute zu ihren damaligen Forderungen zu einem Bruch der Grundrechte der Menschen stehen. Und da haben nur drei Politiker eine Rückmeldung gegeben. Doch dabei handelte es sich um Absagen. Tja, das Büro von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck teilte mit, dieser werde sich nicht äußern. Die Berliner Zeitung wollte übrigens von ihm wissen, wie er heute zu seiner Aussage steht, Ungeimpfte seien Bekloppte. Dann das Büro des früheren geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn von der CDU ließ ausrichten, er befinde sich im Osterurlaub. Der derzeitige Unionsfraktionsvize habe sich rückblickend zur Pandemie sehr ausführlich in seinem Buch geäußert. Gemeint ist das Buch von Jens Spahn mit dem Titel »Wir werden einander viel verzeihen müssen«. Das ist erschienen im Herbst 2022. Und dann gibt es noch einen, das ist der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Der Mann heißt Janosch Dahmen. Auch der, Herr Dahmen, hat der Berliner Zeitung eine Absage erteilt. Aus seinem Büro hieß es, er könne die Anfrage nicht bedienen. Man bitte um Verständnis. Ja, sicher. Aber klar haben wir Verständnis dafür. Natürlich. Und ehrlich gesagt, ähnlich wie bei Lauterbach hatte Herr Dahmen ja zunächst vor einer allgemeinen Impfpflicht gewarnt. Da hatte er gesagt, sie würde bei den Ungeimpften eher eine Abwehrhaltung hervorrufen und die Debatte polarisieren. Das war im November 2021 gegenüber der Taz. Und wenige Monate später gehörte er zu den Abgeordneten, die den Impfpflichtentwurf in den Bundestag einbrachten. Sag mal, Andreas, ist in der Zeit das morphogenetische Feld verändert worden? Ist die Lohnzahlung erhöht worden? Was ist da passiert?
Was meinst du?
Ja, dass die dann plötzlich eine andere Meinung hatten.
Naja, das ist schon eine ganz eigenartige Geschichte. Man merkt ja gerade schon auch bei Herrn Spahn, der sagt, ich bin gerade in Osterurlaub und aus diesem Grunde kann er nicht antworten. Wenn ich dran denke, es gab früher die Sendung in Deutschland, ich glaube Bonn Direkt oder so ähnlich hieß die, oder Was nun, Herr Sowinoch, das war dann immer ein Politiker, ich weiß nicht, ob es die noch gibt in Deutschland, da sind die Politiker aus dem Sommerurlaub, wenn sie in Italien waren oder sonst was, nach Berlin geflogen, nur um das Interview mit dem ZDF zu machen, um sich dann ordentlich ins Licht zu stellen. Also da ist die Mediengeilheit schon ziemlich ausgeprägt, um das mal platt auszudrücken. Aber hier geht es um wirklich wichtige Dinge und da wird dann mit solchen fadenscheinigen Begründungen abgebügelt. Und ich halte es deshalb für wirklich wichtig, dass nun eine juristische Aufarbeitung, und zwar nach ganz klaren strafrechtlichen Grundlagen stattfinden muss. Das ist das Mindeste, was man von einem Staat erwarten kann, der mit dem Begriff Staat überhaupt aufwartet, wenn man und den mittlerweile auch noch ausgehöhlten Begriff Rechtsstaat annähernd noch ernst nimmt.
Ja, die Politikerkaste hat sich ja lange gegen diese Aufarbeitung gewehrt. Wahrscheinlich hat keiner damit gerechnet, dass Paul Schreier die Dinge jetzt mal beginnt, ans Licht zu befördern. Aber man ist, und das ist das Spannende, einverstanden, eine sogenannte Enquete-Kommission zu gründen dafür, die eine Untersuchung zu diesem größten Regierungsskandal seit Gründung der sogenannten Bundesrepublik durchführen soll. Was ist das eigentlich? Vielleicht kannst du uns mal erklären, Andreas, wie eine Enquete-Kommission funktioniert.
Also die Enquete-Kommission, das kommt ja aus dem französischen Enquete, ist ja französisch und heißt eigentlich nur Untersuchung. Diese Enquete-Kommission sind vom Deutschen Bundestag oder von einem Landesparlament eingesetzte überfraktionelle Arbeitsgruppen, die dann umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe lösen sollen, in denen unterschiedliche rechtliche, wirtschaftliche, soziale und ethische Aspekte abgewogen werden müssen. So wird es auf jeden Fall beschrieben, was die machen. Wir sehen also schon, dass man hier den Weg vor einer wirklich unabhängigen juristischen Überprüfung scheut, wie der Teufel das Weihwasser. Man hat aus meiner Sicht nackte Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen. Es wäre natürlich eine besondere politische Qualität, wenn man einen Herrn Lauterbach, Spahn, Wieler, Drosten oder eine Frau Büchs vom Ethischen Institut dort und so weiter aus dem Gerichtssaal in Handschellen abführen und sie einer Freiheitsstrafe zuführen würden. Das wäre natürlich schon ein Bild einer besonderen Qualität. Diese Enquete-Kommission kann niemals ausreichen, um ein Gerechtigkeitsempfinden wiederherzustellen. In einer Enquete-Kommission soll eine gemeinsame Position erarbeitet werden, gemeinsam. Ziel ist es, bei Problemen zu einer Lösung zu kommen, die von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen werden kann. Mit anderen Worten, es geht nicht um eine saubere Aufarbeitung mit Konsequenzen für eventuelle Täter, sondern um die überwiegende Mehrheit, die vermutlich einem eventuellen Wischiwaschi-Pamphlet dann zustimmen würde.
Ja, da sich die meisten Menschen ja in die Spritze haben treiben lassen, dann könnte es ja sein, dass sie damit auch diese Mehrheit darstellen. Und da man sich auch schwer eingestehen will oder auch kann, dass man sich eventuell durch betrügerische politische Maßnahmen hat übervorteilen lassen, nickt man vielleicht dann auch eher sogenannte halbherzige Lösungen ab. Wer die Musik bezahlt, bestimmt ja auch, was gespielt wird. Und diese Enquete-Kommissionen gibt es in Deutschland sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Um eine Enquete-Kommission auf Bundesebene einzusetzen, muss mindestens ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bundestages zustimmen. Auf Landesebene bestehen je nach Bundesland unterschiedliche Regelungen. Also die Politiker selbst, die ja im Verdacht stehen, rechtlich relevante Straftaten begangen zu haben, setzen dann gegen sich selbst eine Untersuchung ein, richtig?
Ja, so könnte man das sehen. Man kann also sagen, um mal über ein übertragenes Bild aufzubauen, dass ein Angeklagter vor Gericht selbst massiv beeinflussen kann, einmal, und die Richter übrigens auch noch bezahlt, um es mit einem Rechtsprozess da wirklich mal zu vergleichen. Das heißt, der Angeklagte bezahlt das Gericht, beschreibt womöglich auch noch, wer da reinkommt, als Richter und als Schöffen oder was auch immer. Und genau das ist das Verrückte. Diese Enquete-Kommissionen bestehen also quasi aus Abgeordneten aller Fraktionen sowie externer Sachverständiger. Und beide Gruppen haben arbeiten als gleichberechtigte Mitglieder. Also die betroffenen Abgeordneten der Fraktionen auch. Das sind ja diejenigen, die eigentlich auf die Anklagebank gehörten, nämlich die Täterseite. Und die sollen jetzt Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkomplexe vorbereiten. Noch einmal. Das bedeutet also, dass eventuell verdächtige Täter aus den Fraktionen gleichberechtigt an den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses gegen sie mitbestimmen.
Ja, also wenn das jetzt hier so langsam, aber sicher in den Verkehr gebracht wird, diese Überlegung der Enquete-Kommission, man hört ja schon einiges, ist es wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, was das wirklich bringt. Also es werden dabei natürlich vermutlich keine mRNA-Gegner oder Impfgeschädigte gleichberechtigt dabei sein, aber die Mitläufer, die für diese Schäden verantwortlich sind, eher schon. Man baut ja auch auf Zeit, also möglichst noch innerhalb der Legislaturperiode ihrer Einsetzung soll die Enquete-Kommission einen Bericht erstellen, der im jeweiligen Parlament diskutiert wird.
Genau, diskutiert. Und das ist dann die Blabla-Geschichte. Und in der darauffolgenden Legislaturperiode entscheidet dann das Parlament, ob die Enquete-Kommission ihre Arbeit fortsetzen soll. Ihre Arbeit im Deutschen Bundestag, den findet man übrigens in § 56 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, da steht das drin. Entsprechende Regelungen sind auch in den Geschäftsordnungen der Länder für die Arbeit in den Landesparlamenten festgelegt. Also wir sehen eine rein staatliche Situation, die aber eben halt nicht unabhängig ist, sondern politisch geprägt. Wir sehen hier also quasi einen gigantischen Papiertiger in Form dieser Enquete-Kommission. Und ich vermute hier klar eine Strategie der Reinwaschung der eigentlichen Tatverdächtigen in der Corona-Historie.
Ja, und so blubbert der Wasserkopf dann weiter vor sich hin, jedenfalls wenn es nach dem Ansinnen dieser Herrschaften, dieser Täter geht. Es sei wiederholt, uns geht's nicht um eine Diffamierung oder eine Vorverurteilung bestimmter Politiker, die vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben könnten. Es geht einzig und allein um eine völlig transparente Aufarbeitung. Dass man nach einer Aufarbeitung vor einem ordentlichen Strafgericht dann auch noch Kommissionen einsetzt, um solche dramatischen Fehlentwicklungen wie eben jetzt bei dieser sogenannten Corona-Pandemie zukünftig vermeiden will, das ist ja eine andere Sache.
Genau, also letztendlich ist es wirklich so, sollte eine Straftat sich in irgendeiner Form während einer juristischen Aufarbeitung abzeichnen, gehört die Streichung der Immunität zu dem Abgeordneten oder zu dem Politiker und dann die entsprechende Verurteilung so oder so. Ganz einfach und zwar rechtlich in sauberster Form mit allen Unschuldvermutungen. Vor allem aber wäre jetzt doch eines am dringendsten geboten, nämlich alle angekündigten Pandemieverträge mit der WHO dringend auf Eis zu legen. Denn wir sehen hier den Verdacht einer weltweiten Straftat, nämlich eines Verbrechens gegen alle Völker dieser Erde, die hier im Raum stehen. Und unter diesen Bedingungen jetzt im Prinzip einen völkerrechtlich verbindlichen und die Nationalstaaten aufhebende Rechtslage zu vereinbaren mit der WHO, die eventuell, ich sage bewusst eventuell, mit in dieser Clique auch der Komplizen mit drin stecken könnte. So lange muss alles auf Eis gelegt werden. Ich frage mich, warum wird das nicht gefordert in der Politik? Stopp, alle Verhandlungen mit WHO stoppen, bis alle Dinge geklärt sind.
Ja, also doch nicht in der deutschen Politik. Das sind doch die maßgeblichen Treiber der WHO-Pandemieverträge und der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und als ob es... Ja, als ob man sich mit dem Hintern draufsetzt, weil wir kommen gleich noch mal zum Thema Aufarbeitung in Österreich und Aufarbeitung in den USA. Auch in der Schweiz geht das los. Aber auf der anderen Seite, ich gehe mal hier in einen Post rein von Dirk Dietrich bei Telegram. Der ist öfter dabei, sich zu Wort zu melden. Und der schreibt: Heute früh hatte ich die Warnung des belgischen Virologen Gert van den Bossche gepostet, dass wir vor einem Tsunami von Covid-Erkrankungen und Todesfällen unter den Geimpften stehen, der Krankenhäuser zum Zusammenbruch bringen und ein finanzielles, wirtschaftliches und soziales Chaos verursachen wird. Und kaum in Umlauf gebracht, beginnen die Massenmedien, die H5N1-Vogelgrippe zu pushen. Die New York Post schrieb heute, dass eine bevorstehende Vogelgrippe-Pandemie 100-mal schlimmer sein könnte als Corona.
Naja, man hört nicht auf. Man muss jetzt die große Gruppe, das ist das, was ich hier interpretiere, der Menschen, die jetzt schon in ihrer Angst gefangen sind, weil sie nämlich Opfer wurden, dieser Hammer-and-Dance-Papiere, die man konsequent bis in die kleinste Kommunalpolitik durchgezogen hat. Und da die charakterlichen Eigenschaften und auch die Intelligenz offenbar in bestimmten politischen Gremien auch eine bestimmte Qualität haben, gehe ich davon aus, dass sie das auch selbst geglaubt haben, was sie gesagt haben. Und jetzt muss man sehen, dass man diese Angst aufrechterhält und legt natürlich sofort wieder Munition nach.
Ja, offenbar möchte man dieser Aufarbeitung mit schwerem Schritt entgegentreten und gleich wieder ein neues Ding initiieren, so fühlt sich das jedenfalls für mich an, um anderes gar nicht mehr hochkommen zu lassen. Also wir gehen mal nach Österreich. Da schreibt das Portal der Status Folgendes. Die freigeklagten RKI-Protokolle sind eine Zäsur. Erstmals ist schwarz auf weiß belegt, dass Corona auf politisches Geheiß hin entgegen besseres Wissen und Expertenrat zur Todesseuche aufgeblasen würde. Auch in Österreich gibt es deutliche Anzeichen, dass es ähnlich ablief. In einer Pressekonferenz am Freitag heute bezogen die Corona-Aufdecker Gerald Hauser von der FPÖ und Dr. Hannes Strasser dazu Stellung und erklärten, warum es eine vollständige Offenlegung der heimischen Protokolle braucht, inklusive jener zu den Befangenheiten der Regierungsexperten sowie der Entscheidungsgrundlage, auf deren Basis man die Bevölkerung ohne Not in Angst und Schrecken versetzte. Und gleich zu Beginn der Pressekonferenz stellte Hauser die Brisanz der RKI-Files dar. Obwohl diese bei weitem noch nicht vollständig sind, sagte er, sei die Corona-Geschichte neu zu schreiben. Man wisse nun, dass es sich um eine politisch gewollte, inszenierte Pandemie handle. Auch die daran geknüpften Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen, von der Maskenpflicht bis hin zum unseligen Stichzwang, würden damit unmittelbar zusammenhängen. Und in Deutschland nahm dies seinen Ausgang, als auf politischen Willen, auch das wurde hier zitiert, am 16. März 2020 die Gefährlichkeit des Virus von mäßig auf hoch skaliert wurde, entgegen aller gesundheitlichen Erkenntnisse.
Naja, es ist natürlich wirklich unheimlich wichtig, dass jetzt hier diese Aufklärung mit ungeschwärzten Daten komplett transparent aufgeführt werden muss. Denn es hat ja geopolitische Relevanz, die man hier rein interpretieren kann. Wenn ich sehe, dass darüber diskutiert wird, dass irgendein Politiker sich von einem russischen Netzwerk hat bezahlen lassen und wir mittlerweile aber auch davon ausgehen müssen, dass Unmengen an Gelder, an Schmiergeldern im Prinzip an westliche Politiker gegangen sind, durch die Pharmaindustrie oder eben halt pharmanahe Organisationen wie eben halt WHO und so weiter und so fort, dann wundert einem das natürlich nicht. Diese Transparenz ist ja wichtig, dass wir erkennen können, welcher Politiker hat sich schmieren lassen. Das heißt, auch die Korruption aufzulösen. Das sind ja korrupte Grundstrukturen, die hier im Verdacht stehen. Ich rede immer nur von Verdachtsmomenten, die aber dann dazu führen, dass dadurch vielleicht Hunderttausende von Menschen schwere gesundheitliche Schäden haben oder vielleicht sogar ihr Leben verloren haben. Sollten da wirklich niedere Beweggründe eine Rolle spielen, dann ist natürlich der Begriff des Mordes nicht mehr weit. Und ich will gar nicht so hochhängen. Ich möchte nur die Wichtigkeit in den Raum stellen, um dann mit einer Unschuldsvermutung diese entsprechenden, ja, Täter, die da eventuell sich im Raum aufhalten könnten, um sie entsprechend zu untersuchen.
Also Hauser und Strasser in Österreich sagen, es ist derselbe Anschlag in Österreich passiert wie in Deutschland. Auch deswegen brauche es die vollständige Offenlegung der Protokolle. Also die werden da jetzt auch ordentlich Druck machen, haben dann auch noch mal Beispiele genannt, dass zum Beispiel in den RKI-Protokollen steht, man möge Corona nicht mit der Influenza vergleichen, weil an jener mehr Menschen sterben würden. Doch anstatt sich vor die Bevölkerung zu stellen und diese gute Nachricht zu verkünden, hätten die Politiker dazu nicht nur geschwiegen, sondern vielmehr bis heute behaupten sie, das Virus sei gefährlich. Ja, und es wird natürlich da auch weiter geforscht, was Frau von der Leyen angeht, denn diese Protokolle, die nicht veröffentlicht werden, ihre SMS-Protokolle mit Pfizer, mit Albert Bourla, was die Bestellungen der Millionen Impfstoffdosen angeht, auch da muss hineingeleuchtet werden. Und da sind auch immer mehr Menschen dran, Andreas. Wir gucken mal nach USA. Da hat Zero Hedge gerade etwas veröffentlicht, nämlich, dass die US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, also auch die Seuchenabteilung des Landes und so weiter, die haben jetzt auch etwas veröffentlicht, nämlich bisher verborgene Berichte über zum Beispiel Gesichtslähmungen oder andere unerwünschte Ereignisse nach der Covid-19-Impfung. Und da gibt es, und das ist veröffentlicht worden, 780.000 Berichte, die kurz nach der Einführung der Covid-19-Impfstoffe eingegangen sind und die zeigen, dass die Menschen nach der Impfung, der sogenannten, eine Vielzahl von Problemen hatten, darunter Herzentzündungen, Fehlgeburten, Krampfanfälle. Zum Beispiel hatte eine Person berichtet über Bewusstseinsverlust, Krampfanfall unmittelbar nach der Injektion, mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gebracht worden. Und ein anderer hatte gesagt, bei ihm wurden Taubheit und Lähmung der linken Gesichtshälfte diagnostiziert. All diese Berichte wurden bei V-Safe eingerichtet. Das ist ein SMS-System, das von der CDC eingerichtet wurde, um eben mögliche Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe zu überwachen. Und die CDC hatte es jetzt jahrelang abgelehnt, diese V-Safe-Daten zu veröffentlichen und hat stattdessen Studien über Studien veröffentlicht, in denen die Berichte natürlich als Bestätigung für die Sicherheit der Impfungen beschrieben wurden. Dann aber hat man doch gesehen, das kann so nicht weitergehen, denn den im Jahr 2022 veröffentlichten Daten zufolge benötigten fast 8% der 10 Millionen Anwender nach der Impfung ärztliche Hilfe oder Krankenhausbehandlung. Und viele andere berichteten, dass sie in der Schule, bei der Arbeit, bei anderen normalen Aktivitäten fehlten. Andreas, 8%.
Ja, 8%. Man muss sich vorstellen, man sprach dann bei Nebenwirkungen von Promille, also pro 1000. Und hier sprechen wir von 8 von 100 bis jetzt. Das ist ja noch nicht zu Ende, das Spiel. Und genau das ist es nämlich. Ein Spiel der Milliarden auf Kosten der Gesundheit vieler Hunderttausender Menschen, die mittlerweile schon feststehen, und vieler, der vielleicht noch dazukommen müssen. Und ich hoffe, dass es nicht so sein wird, um Himmels Willen. Aber ganz wichtig ist, dass hier, um das Gerechtigkeitsempfinden wiederherzustellen, hier ganz klar juristisch vorgegangen wird. Vor allem auch, um eines, nämlich Wiederholungen zu verhindern. Und wenn ich sehe, dass Sie jetzt schon wieder mit dieser Vogelgrippe anfangen, dann merke ich, Sie hören nicht auf. Das ist wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da sind Betonköpfe, die ihren Weg schnurstracks gehen, Gerechtigkeit nicht gerecht, aufgeflogen oder nicht. Politiker treten nicht einmal mehr zurück, wenn sie der Lüge bezichtigt wurden, aufgeflogen sind in jeder Form. Jeder Moral, jeder Anstand ist gewichen einem Chaos im Prinzip des reinen Egoismus.
Und wieso tritt man ihnen nicht entgegen und wie könnte man ihnen wirksam entgegentreten?
Das Problem ist, dass natürlich das Volk, das heißt die Menschen mittlerweile dermaßen strategisch eingedampft wurden. Und wenn man sich dann mit Michael Nehls auseinandersetzt, und ich möchte hier an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf hinweisen, auf das Interview von Tucker Carlson mit Dr. Michael Nehls. Das haben wir auf der Seite hier, Eva Herrmann, offiziell auf der Telegram-Seite, unter unserer US-Redaktion veröffentlicht, mit deutschen Untertiteln übrigens, sehr, sehr wichtig. Und da wird auch deutlich gemacht, wie die Menschen dahingehend umprogrammiert werden, dass sie ihre Vergangenheit vergessen durch konkrete medizinische Eingriffe. Das sind hochbrisante Aussagen, die auch erschüttern, aber ganz wichtig, Michael Nehls sagt ja auch, mit dem habe ich ja in dem Kongress, bei uns in dem großen Kongress, ja ein langes Gespräch über dieses Thema gesprochen. Michael Nehls sieht sehr wohl einen Ausweg für diejenigen, die eben halt dort nicht mitspielen wollen. Und da gibt er auch konkrete Tipps.
Ja, ganz wichtig, auch sollte jetzt wieder eine Panikstimmung losgehen, die geschürt werden könnte, es könnte danach aussehen, bleibt bitte weiter in der Ruhe. Also auch diese Hürde werden wir nehmen, wenn wir im Gottvertrauen bleiben, in der Überzeugung, dass der Weg der Naturgesetze der richtige Weg ist, zum Beispiel einer natürlichen Herdenimmunität. Und jede große Seuche in den zurückliegenden Jahrhunderten hat immer wieder gezeigt, dass ein Teil der Menschheit davon betroffen war und ein Teil nicht. Es wurde nie wirklich untersucht, was waren das für Leute, die das gut überstanden haben? Aber ich könnte fast die Hand dafür ins Feuer legen, dass es Menschen waren, die im Gottvertrauen waren, die keine Angst hatten und die vor allem für ein gesundes Leben, also für gesunde Ernährung und Bewegung und so weiter gesorgt haben. Das ist das, was uns kein Geld kostet, also nicht mehr Geld, was aber jeder von uns einsetzen kann, um sich durchzusetzen. Ich gucke noch mal hier auf diese Meldung, was zum Beispiel bei diesen 780.000 Berichten herausgekommen ist. Dutzende von Berichten heißt es hier über Herzentzündungen, Hunderte von Berichten über Gesichtslähmungen, Tausende von Berichten über Tinnitus. Mehrere Personen gaben an, dass die Situation so schlimm war für sie, dass sie mit Selbstmordgedanken kämpften.
Naja, und wenn wir uns das mal angucken, Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber sie reimt sich. Das hat Mark Twain einmal gesagt, dass wir vor ungefähr 100 Jahren eine sogenannte spanische Grippe hatten. Und wer sich mit dem Thema der spanischen Grippe auseinandersetzt, der weiß, dass da unglaublich viele Menschen gestorben sind. Und mittlerweile der Verdacht auch dermaßen erhärtet ist, dass sie nicht gestorben sind an dem Grippevirus, sondern an der Grippeimpfung, die großflächig eingesetzt wurde. Das war nämlich die spanische Grippe. Und es kann doch nicht sein, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Wir haben gerade im Moment so hervorragende Situationen, dass wir erkennen können, wie beispielsweise Geschichte sich ganz schnell wiederholt, weil die typischen Neandertaler-Mechanismen immer noch irgendwie da sind. Wir haben ja eine historische Zeit. Ich denke manchmal und kann es kaum fassen, dass ein Herr Lauterbach, ein Herr Habeck, eine Frau Baerbock und auch ein Herr Scholz tatsächlich wesentliche Elemente einer Regierung darstellt, die komplett versagt. Alle wissen es, die Unbeliebtheitsskala ist ganz weit oben. Ich möchte dazu auch den Bundesfinanzminister natürlich, den Christian Lindner mit nennen, die ganz eindeutig versagt haben, aber sie treten nicht zurück. Sie werden nicht aus dem Parlament gejagt, sondern sie machen einfach weiter. Und diese völlige zerstörerische Politik ist für mich historisch. Und ich glaube, die Historiker der Zukunft werden sich mit dieser Zeit heute auseinandersetzen und sagen, wie kann es sein, dass ein solcher ganz transparenter Mensch wie Herr Lauterbach, man kann jeder erkennen, wie er tickt und was er tut, dass der da einfach bleiben kann und dass man das einfach weiter ignoriert. Das sind für mich historische Zeiten.
Es ist auch manchmal nicht mehr nachzuvollziehen, dass Herr Habeck und Herr Scholz, die nun nachweislich alles dafür getan haben, dass der Industriestandort Deutschland eingebrochen ist, weggesackt ist, dass die weiterhin politische Entscheidungen treffen dürfen. Wieso dürfen die weiter Entscheidungen treffen? Wieso? Normalerweise müsste man natürlich aufbegehren, aber es ist ja immer sehr gefährlich, überhaupt zu sagen, man muss aufbegehren, weil das schon fast dann ein Aufruf zur Gewalt ist und das ist gar nicht gemeint.
Ja, wir haben eine Ideologie des Krieges im Moment. Es war der Krieg gegen Covid und alle wollten Covid besiegen. Wozu das geführt hat, haben wir gesehen. Die Menschen, die geschützt werden sollten, die sind besiegt worden, aber eben halt nicht Covid, weil das nur ein normaler Grippevirus ist. Die nächste Situation, Russland muss bekämpft werden und Russland muss besiegt werden. Besiegt wird Russland nicht, sondern besiegt wird die gesamte Ökonomie Europas, die nämlich komplett zerstört war. Ein Krieg gegen die Industrie in Deutschland zum Beispiel, der ist tatsächlich erfolgreich gegangen. Man hat die deutsche Industrie besiegt, nämlich zerstört. Das ist nämlich der Sieg. Und das Ganze unter der Führung eines Herrn Habeck, der ganz deutlich hier auch gezeigt hat, welche Interessen er vertritt. Und all die anderen Komplizen, die damit dranhängen. Es ist doch so historisch offensichtlich, dass es jeder erkennen kann.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir immer wieder dran festhaken, zumal ja die Dinge jetzt langsam ans Licht kommen. Wir gehen noch mal hier in die USA-Meldung rein, in diese V-Safe-SMS-Systeme. Die Teilnehmer haben berichtet, dass sie nach der Impfung medizinisch versorgt wurden und dass sie dann angerufen und aufgefordert worden seien, einen VERS-Bericht einzureichen. VERS, das ist ja, das sind die medizinischen Aufzeichnungen sozusagen, auch von staatlicher Seite. Und wenn sie einen VERS-Bericht einreichten, schreibt sich V-A-E-R-S, und die unerwünschten Ereignisse als schwerwiegend eingestuft wurden, dann hat die CDC versucht, zusätzliche Informationen, medizinische Aufzeichnungen oder Krankenhausunterlagen und so weiter, über das gemeldete unerwünschte Ereignis zu erhalten. Alle von VERS gesammelten Daten, heißt es, werden verarbeitet und auf ungewöhnliche Muster oder ungewöhnlich hohe Zahlen von seltenen und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen nach der Impfung analysiert. Und wie es heißt, haben wohl diese Informationen von VERS dazu beigetragen, Probleme aufzudecken, von denen jetzt erst offiziell langsam anerkannt wird, dass sie durch die sogenannten Impfstoffe verursacht werden, einschließlich der inzwischen um sich greifenden Myokarditis, also Herzbeutelentzündung, Herzkranzbeuteln.
Herz, ja, Herzbeutelentzündung, das ist die, ne, Myokarditis ist die
Herzmuskel.
Herzmuskel und Herzbeutel ist die Perikarditis, so ist es.
Sprach der Herr Dr. Popp, der ja auch Mediziner ist, wie wir alle wissen. Ja, Andreas, und jetzt kommen wir zu einer neu auf der Weltbühne erschienenen Politikerin, die du gleich zu deiner Lieblingspolitikerin miterkoren hast, Vanessa Carey. Vanessa Carey ist die Tochter von John Carey, der war früher US-Außenminister. Der war auch bis vor wenigen Tagen US-Klimabeauftragter von John Biden. Also John Kerry ist ein Hardliner, was die demokratischen Prinzipien in USA angeht. Und diese Tochter von ihm, die Vanessa, die ist jetzt, was ist die geworden? WHO-Klimabotschafterin. Und wir werden das Video auch übersetzen und werden euch das demnächst einstellen. Wir haben mal hier so vorab ein paar Zitate von ihr rausgenommen. Sie hat ein Video veröffentlicht für die WHO. Und wenn wir das sehen, mit welcher Nachdrücklichkeit sie versucht, die Dringlichkeit darzustellen, dass also die Welt wirklich kurz vor dem Kollabieren ist. Ich habe als ersten Eindruck hatte ich, diesen Impuls, das sah wie dämonisch aus, als ob das wie eine Geisterbeschwörung war. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck und natürlich sehen das andere ganz anders. Sie sagt zum Beispiel wörtlich, wir haben keine Wahl mehr. Wir müssen akzeptieren, dass es keinen anderen Weg gibt, als aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auszusteigen. Die Abschwächung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist nicht länger eine Option. Also sie will mehr.
Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich bin ganz überrascht darüber, dass sie jetzt schon offen auftritt. Denn als sie darüber gesprochen haben, war sie noch so eine Randerscheinung. Die Tochter von Jen Carey. Sie heißt ja Vanessa Carey, ist 1976 geboren. Und wer hätte es gedacht, ist von den Young Global Leaders des WEF. Also eine Jüngerin von Klaus Schwab. So, und sie hat da in verschiedenen NGOs eben halt ihr Unwesen getrieben und hat sich mittlerweile hochgedient, wozu man ja auch bestimmte charakterliche Eigenschaften braucht, wie wir wissen. Inzwischen wurde sie vom Chef der WHO Tedros zum WHO Director General Special Envoy of Climate Change and Health im Juni 2023 berufen. Also man hat hier ganz klar die WHO, nämlich die Gesundheit mit Klimawandel in Verbindung gebracht und sie soll es wahrscheinlich umsetzen. Und wir müssen auch davon ausgehen, wenn es um diese Pandemieverträge geht, da geht es nicht um Pandemie, da geht es dann nachher auch um das Thema Klima. Alles wird in diesen Zusammenhang gesetzt. Da interessiert es auch keinen, dass die Klimamodelle längst widerlegt sind und dieses gesamte Fundament dieser Klimaideologie einfach nicht der Wahrheit entspricht.
Ja, es gibt ja hier mehrere Veröffentlichungen dazu. TKP zum Beispiel berichtet und gibt die Rede von Herrn Tedros wieder, der gesagt hat, wir freuen uns, dass Dr. Vanessa Carey als Sonderbeauftragte für Klimawandel und Gesundheit zur WHO kommt. Ihre umfassende Erfahrung und ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit machen sie zu einem unschätzbaren Gewinn bei der Bewältigung der gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Hier haben wir den Link, hier kommt's zusammen. Durch den Klimawandel sind wir gesundheitlichen Strapazen ausgesetzt. Gemeinsam, sagt Herr Tedros, werden wir auf eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft für alle hinarbeiten. Ja, und vielleicht hat ja Frau Carey nicht nur Vitamin B durch den Vater geholfen, sondern vielleicht hat sie auch besonders qualifiziert, dass sie bereits während des Studiums bei der Impfallianz, bei der Gavi aktiv war, die ja wieder zur großen Bill & Melinda Gates Stiftung gehört, beziehungsweise von ihr genährt wird. Und dort hatte sie Tätigkeiten in Ghana, also hat sie irgendwelche Projekte geleitet im afrikanischen Ghana und in Ruanda, also ein super Sprungbrett für einen Top-Posten bei der WHO. Und vielleicht gehen wir da noch mal rein, was sagt die WHO zum Klimawandel? Die haben ja selber das Thema an sich gerissen. Also eigentlich heißen sie ja Weltgesundheitsorganisation. Und dann haben sie gesagt, nein, also das Klima kommt jetzt auch noch dazu, weswegen es eben noch frickeliger wird, wenn sie diese WHO-Pandemieverträge und internationalen Gesundheitsvorschriften im Mai tatsächlich durchsetzen sollten. Aufmerksame Beobachter gehen davon aus, dass sie es nicht schaffen werden, weil der Rest der Welt außer dem Westen dagegen sich stellt. Das kann man nur hoffen und man kann nur dafür beten. Aber die WHO sagt, dass der Klimawandel sich zur größten gesundheitlichen Herausforderung des 21. Jahrhunderts entwickelt und sich auf verschiedene Aspekte des menschlichen Wohlbefindens auswirke. Extreme Wetterereignisse, nicht übertragbare und infektiöse Krankheiten sowie die Gesundheitsstruktur und die Kapazität des Personals seien davon erheblich betroffen.
Naja, und interessant ist auch, dass die Frau Carey dann in dieser Covid-Gap, das Gap GAP steht für den globalen Aktionsplan, also in Covid-Fragen, dass das wiederum ein Ableger von Covid Collaborative ist. Und diese Covid Collaborative wird von der Bill & Melinda Gates Stiftung und Rockefeller finanziert. Hierzu gibt es allerdings keine direkte Zahlung, die sich in der Grants-Datenbank wiederfinden lassen. Das ist die Datenbank, womit man solche Sachen ermitteln kann. Im Covid-Gap sitzt wiederum auch ein Gottlieb, oder Scott Gottlieb, so heißt der gute Mann, das ist ein Pharma-Lobbyist. Und er sitzt neben seinen Behördentätigkeiten für medizinische, politische Maßnahmen auch noch bei Pfizer im Management. Also genau in diesem Bereich bewegt sich jetzt auch Frau Carey innerhalb der großen Lobbyorganisation der Pharmaindustrie und hat dann eben halt einen entsprechenden Plan oder Position eben halt in der WHO. Und wenn wir das Ganze jetzt ins Verhältnis setzen zu diesen, was wir heute besprochen haben, Covid-Maßnahmen mit dieser Lügerei und den angeblich wissenschaftlichen Arbeiten, Wahrheiten, die man so hochgehalten hat und die einfach gelogen waren. Man hat nur politisch, ideologisch reagiert, aber nicht wissenschaftlich. All diese Dinge spielen jetzt eine große Rolle, denn diese WHO-Gruppierungen, die dahinter steht, sind diejenigen, die die Souveränität der einzelnen Staaten und damit die Eigenverantwortung der einzelnen Menschen aufheben will.
Hör doch mal auf mit deinem Verschwörungsgeschwurbel hier. Das stimmt doch alles gar nicht. Das werden jedenfalls die politisch korrekt eingesetzten Menschen sagen. Wir haben ja auch neulich darüber gesprochen, dass an vielen Universitäten jetzt ein neues Fach gelehrt wird, nämlich dass praktisch jedes Problem, das auf der Welt auftreten kann, in den Kontext des Klimawandels zu stellen ist. Und da gibt es ja richtige Experten, die verdrehen das alles so, dass egal, und wenn eine Mücke von der Wand fällt, dass das was mit der Klimakrise zu tun hat.
Das ist das Problem. Wenn man nur einen Hammer in der Hand hat, dann wird jedes Problem, was man sieht, immer ein Nagel sein. Und den meint man einschlagen zu müssen. Und genau mit der Methode wird gearbeitet. Das heißt, durch dieses Teleobjektiv, die gucken durch einen Strohhalm und nehmen im Weitwinkel die Welt nicht mehr wahr. Am Ende dieses Strohhalms, in diesem Loch, sehen sie das Thema Climate Change. Und da müssen sie griffig werden.
Also Frau Carey sagt dementsprechend auch, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise und sie bringt uns um. Das sagt sie, sie bringt uns um. Wir müssen akzeptieren, dass es keinen anderen Weg nach vorne gibt, als aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auszusteigen. Und bei ihrer Antrittsrede hat sie gesagt, dass sie sich geehrt fühle, als Sondergesandte der WHO-Generaldirektion für Klimawandel und Gesundheit tätig zu sein und beteuert und beschwört noch einmal auf wirklich sehr eindringliche, aus für mich sehr unangenehme Weise, dass die Klimakrise also eine Gesundheitskrise ist, dass sie eine fundamentale Bedrohung für die globale Gesundheit darstelle und es dringender Handlungsbedarf bestehe, um diese komplexe Herausforderung abzumildern und zu bewältigen. Und dann kommt sie mit Beispielen. Ich meine, die Beispiele hat es schon immer gegeben, aber jetzt ist es halt eine Klimawandelthematik. Sie sagt, der Klimawandel richtet bereits überall auf der Welt verheerende Schäden an. Vom Choleraausbruch in Malawi bis zu hitzebedingten Krankheiten in Indien. Wir müssen jetzt in starke Gesundheitssysteme investieren, die gegen diese Auswirkungen gewappnet sind. Und sie will also an Lösungen mit WHO und Partnern zusammenarbeiten. Da kann man sich noch mal warm anziehen.
Ja, genau. Das ist diese Standardsituation, die wir jetzt haben. Und jetzt geht dieser Wettlauf immer deutlicher ins Rennen. Wer wird das ganze Spiel gewinnen? Das System muss immer mehr Gas geben, weil sie Schwierigkeiten haben und ganz schnell ins Stolpern kommen könnten. Denn die Bevölkerung wird wach und arbeitet dagegen. Und genau das ist der Punkt. Dieses morphogenetische Feld der Kritiker, welches sich immer mehr formiert. Und es gibt nur eine Richtung. Die anderen haben nur Geld, sonst nichts. Aber den Geist und das morphogenetische Feld, diese Gedankenzentrale, die wir mit unseren Gedankenformen aussenden können, durch die richtige Haltung, die sich dann potenziert durch gleichartige Gedanken von anderen Menschen, die dann eben halt auf den Urdenker wieder zurückfallen und ihn damit nochmal zusätzlich stärken. Das ist ein Vorgang, gegen den sie nichts haben, den man auch mit Geld nicht unterdrücken kann.
Nils, der Dr. Michael Nils hat in dem Tucker-Interview was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, wir sind ja jetzt schon ganz schön viele, die erkannt haben, also 20-30%, hat er ungefähr gesagt, haben schon mal jetzt langsam oder auch schnell erkannt, worum es eigentlich geht und was richtig und was falsch sein könnte. Er sagt, und diese große Prozentzahl der Mitläufer, die verändern natürlich ihr Abstimmungsverhalten auch, wenn nämlich diese 20-30% in diesem derzeitigen Erwachungsprozess immer mehr sind und irgendwann dann auch die Masse darstellen, ja, dann schließen sich halt dieser Meinung, also im Prinzip wie bei den Politikern.
Die Mitläufer, wie ich es immer wieder sage, auch mal in meinen Vorträgen, und ich glaube, hier habe ich es auch schon mal gesagt, wir müssen uns das vorstellen wie ein Laserstrahl. Wir brauchen nur in der Mitte 3% der Laserstrahlen, die genau das tun, wofür sie konzentriert sind, wofür sie gebaut wurden, Stahl zu schneiden oder Operationen durchzuführen. 97% eines Laserstrahls sind ungefähr Streulicht. Die braucht man eigentlich nicht, das sind die Mitläufer. Wir reden jetzt hier von 30%, das sind aber auch nur Leute, die erahnen. Ein harter Kern, der wirklich die Zusammenhänge versteht und ganz deutlich sich bewegt in eine Richtung, der wird immer mehr von dem Streulicht mitnehmen, immer mehr Mitläufer auf sich vereinen. Und das ist eine Exponentialfunktion. Und das ist der richtige Weg. Das sehe ich auch so.
Also das heißt, wir alle müssen in unserer Überzeugungskraft bleiben, müssen uns weiter stärken, dürfen uns auch durch neue Herausforderungen keinesfalls schwächen lassen, sondern eigentlich sogar eine Art Stärkebeleihung für unser Umfeld darstellen. Und man wird erleben, dass mehr und mehr Menschen ins Erkennen kommen. Wir sind in diesem gewaltigen Aufwachprozess. Ich habe hier zum Schluss noch eine Meldung, Andreas, die mich ziemlich umgehauen hat. Die ist bei der Lebensmittelzeitung erschienen. Da werden wir in den nächsten Tagen ein bisschen mehr darüber lesen. Denn es ist eine Vorabinformation aus dem demnächst erscheinenden Berufsbildungsbericht. Darüber hat auch kurz das Handelsblatt berichtet. Also, die Anzahl der 20- bis 34-Jährigen in Deutschland, also die jungen Leute, die weder einen Berufsabschluss haben noch in Ausbildung sind, ist 2022 auf 2,86 Millionen gestiegen. Das entspricht, und da sollte man sich jetzt mal festhalten, 19,1% dieser Altersgruppe. Ich finde, es ist eine ganz schwerwiegende Meldung. Also fast 20% aller jungen Menschen zwischen 20 und 34 in Deutschland haben weder einen Berufsabschluss noch sind sie in Ausbildung.
Naja, das wird ja jetzt aber besser werden, wenn wir jetzt noch mehr Einwanderer haben, denn das sind ja alles die qualifizierten CNC-Fräser und Herzchirurgen, die kommen und dann wird sich die Quote wieder bessern. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch durch eine Zuwanderung, die auch oft in dieser Altersgruppe junger Männer stattfindet, diese Quote noch nach oben treiben. Die Frage ist, wie soll eine Volkswirtschaft das Ganze durchstehen?
Ja, es heißt hier auch bei der Lebensmittelzeitung, dass die Gruppe also letztes Jahr noch um rund 200.000 Personen kleiner war und dass dieser starke Anstieg sich wohl nur zum Teil durch den Zustrom von Flüchtlingen erklären lässt. Das wird hier ganz offen schon diskutiert. Und wenn man dagegen dann setzt, dass wir praktisch jedes Jahr rund 70.000 unbesetzte Ausbildungsstellen verarbeiten sollen, dann wird die Sache noch kruder.
Ja, aber das passt natürlich auch, denn die Wirtschaft wird ja eh ruiniert und abgewickelt und zerstört. Insofern gibt es auch bald keine Firmen mehr, die noch Arbeitsplätze brauchen, wenn die so weitermachen.
Ja, und am Ende dieses Podcasts kann man trotzdem nur sagen, wir müssen auch hier einfach in der Ruhe bleiben, in der Geduld, in der Stärke, aber im entscheidenden Moment, das sind immer Ad-hoc-Momente, die auf uns zukommen, Haltung bewahren. Also wenn wir gefragt werden, dürfen wir antworten. Wir sollen nicht streiten, wir sollen schon gar keine Gewalt ausüben, weder psychisch noch physisch, aber wir sollen gerade bleiben und bei unseren Erkenntnissen.
Also wir haben in unserer Geschichte natürlich auch gelernt, wenn totalitäre Systeme sich irgendwann selbst zerlegen, weil die Wahrheit rauskommt, dann gibt es einen Wiederaufbau. Das haben wir erlebt, zum Beispiel 1989 in der DDR. Also können wir entspannt bleiben, der Wiederaufbau wird stattfinden und Deutschland ist damit nicht untergegangen. Darum geht es auch nicht.
Welch tröstende Worte zum Wochenende, ihr Lieben. Macht was Schönes aus dieser Zeit. Ich glaube, es soll in Deutschland sehr schön frühlingshaft werden, während hier jetzt gerade die Schneegeister miteinander spielen.
Ja, die spielen, aber ich brauche zum Glück nichts wegschieben, denn der Boden ist zu weich.
Wir hören uns zum Abendgebet, ihr Lieben. Bis später.